30 Jahre lang hatte ich eine leitende Stellung in meinem Betrieb. Auslandskaufmann war ich. Ich habe mich eingesetzt für unsere Firma. Dann wurde die Firma an eine amerikanische Firma übernommen, also verkauft, umstrukturiert. Meine Abteilung wurde aufgelöst. Ich wurde arbeitslos. Und jetzt bewerbe mich und ich kriege immer nur die Erklärung, wären Sie etwas jünger, dann würden wir Sie gerne einstellen, aber bis Sie sich eingearbeitet haben, gehen Sie in Rente. Und ich merkte, der war so enttäuscht, so verletzt. Das ist ja so, wenn man arbeitslos wird, dann ist es ja nicht nur so, dass man finanzielle Schwierigkeiten bekommt, ein bisschen weniger Geld und so weiter und dass die Zukunft dann nicht so rosig ist, sondern das geht ja auch ins Selbstwertgefühl hinein. Wer bin ich? Warum geht man mit mir so um? Er war enttäuscht und zwar vom Leben enttäuscht. Und das ist heute Morgen auch so mein Thema. Wie ist das, wenn wir vom Leben enttäuscht sind? Wenn wir verletzt sind, was hilft zur Heilung? Kennen Sie das, enttäuscht sein vom Leben? Da hat man sich Pläne in der Fantasie zurechtgelegt. Und dann ereignen sich Dinge, die alles durcheinander werfen. Da zeigt mir eine ältere Dame ihren schönen neuen Bungalow. Und sie sagt, ich hatte mir mit meinem Mann zusammen vorgenommen, nochmal so zu bauen. Und dann wollten wir hier vergnügt unseren Lebensabend verbringen. Und dann sind wir eingezogen und 3 Wochen später ist er ganz plötzlich gestorben. Enttäuscht vom Leben, das merkte ich. Eine junge Frau ruft mich an. Kann ich dich sprechen? Wir kannten uns von einem Seminar und ich sage, was ist los? Sie sagt, mein Mann will sich von mir trennen. Ich sage, was? Das kann doch nicht sein. Bei diesem Seminar erlebte ich dieses junge Ehepaar gerade so als Musterehepaar. So nett, wie die miteinander umgingen. So wie sie auch im Glauben miteinander waren. In der Gemeinde aktiv. Ich sage, das kann doch nicht sein. Ich traf mich mit ihr zum Gespräch. Ich traf anschließend den jungen Mann zum Gespräch. Das Komische war, keiner von beiden konnte einen wirklichen Trenngrund angeben. Und ich dachte, naja, ich habe ja schon manche Eheberatung gemacht, das kriegen wir wieder. Ergebnis inzwischen, er ist ausgezogen. Und sie sagt, wir haben uns doch Treue versprochen vor dem Traualtar. Wie kann das denn sein? Tiefe Enttäuschung. Und da kam noch etwas dazu, die Enttäuschung gegenüber Gott. Sie sagt, ich habe so gebetet, dass unsere Ehe wieder heil wird. Ich bin doch auch bereit zu allem, zur Beratung und so weiter. Warum hört Gott mein Gebet nicht? Da kam auch diese Enttäuschung gegenüber Gott noch ins Spiel, obgleich sie sich dachte, naja, wenn ich richtig bete, dann packt Gott ihn am Hals und zerrt ihn wieder zurück in die Ehe. Das macht Gott natürlich nicht. Und jetzt könnten wir weitermachen und diese Stunde hier weiterfüllen mit Enttäuschungsgeschichten. Und ich denke hier auch an die fremdsprachigen Freunde, die hier zum Teil mit Kopfhörern sitzen. Wie viele Geschichten könnten Sie erzählen jetzt von Flucht, von Ausgrenzung in Ihrem Land, von Verfolgung, Verrat? Von Enttäuschungen, die ihre Gefühle tief erschütterten und auch seelische Wunden hinterließen. Aber es geht heute Morgen nicht um diese Aufreihung all unserer Enttäuschungsgeschichten, sondern um die Frage, was hilft? Was hilft im Umgang mit Enttäuschungen? Wie kann ich denn weiterleben, wenn ich vom Leben enttäuscht und verletzt bin? Wo gibt es Trost? Wie können verletzte Gefühle wieder heilen? Bei der Suche nach Antworten stieß ich auf einen Bibeltext. Das ist ja nun mal so, wenn wir als Christen nach Antworten suchen, dann durchforsten wir so in Gedanken die Bibel. Gibt es da etwas, was mich trösten kann? Gibt es etwas, was mir helfen kann? Und ich stieß auf eine Geschichte aus dem Johannesevangelium Kapitel 4. Da wird folgende Geschichte erzählt. Nach einem langen Fußmarsch macht Jesus an einem Brunnen in Samarien Halt. Samarien war ein Gebiet, das von frommen Juden gemieden wurde. Ganz fromme Juden machten einen Bogen, auch wenn das 2-3 Tage Reisen mehr bedeutete, um dieses Land, wenn sie nach Galiläa wollten. Das hatte damit zu tun, dass die Samaritaner sich vermischt hatten als Juden mit Heiden und deswegen die frommen Juden, also nein, da gehen wir nicht hin. Jesus hat keine Berührungspunkte. Das ist das Erste, was mir wichtig ist. Jesus hat keine Berührungspunkte.
Angst.
Bitte?
Keine Berührungsangst.
Entschuldigung, ja, danke schön. Ja, keine Berührungsangst. Stellen wir uns vor, es ist Mittagszeit, die Sonne glüht, die Steine sind heiß, weit und breit, kaum ein Mensch zu sehen. Und wer nicht unbedingt draußen sein muss, macht Pause. Die Begleiter Jesu sind unterwegs, um Proviant zu besorgen. Jesus sitzt in der Nähe des Brunnens. Plötzlich hört er Schritte. Eine Frau kommt mit einem Wasserkrug, um Wasser zu schöpfen, Wasser zu holen. Die Wasserleitung, wie wir sie heute kennen, war noch nicht erfunden. Das Ganze ist auf den ersten Blick nichts Besonderes, nur warum holt die Frau in der dicksten Mittagshitze Wasser? Warum holt sie nicht, wie die anderen Frauen, Wasser in der Abendkühle, so verbunden mit etwas Gemeinschaft, ein kleines Schwätzchen am Brunnen über Kinder und über Kleidung, über Männer und so weiter? Warum? Naja, vermutlich wollte sie allein sein, wollte nicht die verächtlichen Blicke der anderen spüren, wollte keine blöden Sticheleien ertragen müssen. Sie fühlte sich nämlich ein Stück ausgegrenzt, abgestempelt. Hintergrund? Sie hatte 5 Ehescheidungen hinter sich. Nun muss man wissen, die Scheidung war damals noch viel, viel einfacher wie bei uns heute. Sowohl Scheidung war unter frommen Juden als auch in der Region Samarien etwas, was sehr locker vonstatten ging. Der Ehemann brauchte nur an seiner Frau etwas Komisches finden. Wohlgemerkt, nur der Ehemann konnte sich so scheiden, Frau nicht. Er musste nur etwas an seiner Frau komisch finden. Das konnte sein, dass sie nicht schwanger werden konnte, dass sie keine Kinder zur Welt brauchte. Es konnte eine Vernachlässigung häuslicher Aufgaben sein, bis hin zu einer mehrfach angebrannten Suppe. Und ein namhafter jüdischer Gelehrter meinte sogar, es genüge, dass ein Mann eine andere Frau schöner, netter und attraktiver fände, dann war das ein Zeichen dafür, dass er an seiner eigenen etwas Komisches fand. Also war das ein Scheidungsgrund. Dann musste der Mann ein Schriftstück, eine Scheidungsurkunde in Gegenwart von 2 Zeugen überreichen, dazu noch ein paar finanzielle Dinge regeln und schon war er wieder frei für eine andere Partnerschaft. Nebenbei gesagt, das war nichts anderes als unsere heutige Ehe auf Probe, nur etwas offizieller geregelt über eine lockere Scheidungspraxis. Und wir können uns vorstellen, dass Frauen auf diese Weise ganz schlimm der Willkür der Männer ausgesetzt waren. An der Stelle sollten wir vielleicht einmal dankbar sein dafür, dass es die Gleichberechtigung im Grundgesetz gibt. Ja, dass das in unserem Land geregelt ist, wenngleich auch Gleichberechtigung in der Praxis ganz unterschiedlich gehandhabt wird. Auch in manchen Christenkreisen ist das noch nicht so durch mit der Gleichberechtigung. Da gibt es manchmal Männer, die sagen, ich bin doch das Haupt der Ehe. Das steht doch auch in der Bibel. Paulus hat es doch geschrieben, Epheser 5, 23. Also ich treffe hier die Entscheidungen in der Ehe. Und manche, wenn die Frauen dann sich beklagen, dann wird Epheser 5, 22 vorgehalten. Ihr Frauen ordnet euch den Männern unter wie dem Herrn. Also Erna, koch mal Kaffee für mich. Erna, hol mir mal die Pantoffeln. Verstehen wir? Da wird das Bibelwort benutzt, um fromm getarnten Egoismus zu leben. Und so sind manche Christen sogar zu Hause fromme Regenten und wissen gar nicht, was dieses Wort meint, wenn die Bibel davon spricht, dass wir Männer in der Ehe das Haupt sein sollen. Überlegen wir mal, was ist die Hauptaufgabe des Hauptes, des Kopfes? Wir gucken, wir hören, wir nehmen auf und wir reden. Das sind die wichtigen Dinge. Dafür haben wir unseren Kopf, nicht nur zum Haare schneiden, ja? Sagt man immer so. Also höre, was deine Frau sagt und guck, was sie braucht, damit sie ihre Gaben entfalten kann. Und schau nach guten Lösungen und sprich mit ihr und wärme die Beziehung mit ihr mit freundlichen, wertschätzenden Worten und hör auf, einsame Entscheidungen an deiner Frau vorbeizutreffen. Das ist Hauptsein. Nun, es liegt diese Vermutung nahe, dass diese Frau, die in der Mittagshitze zum Brunnen kommt, eine von Männern gedemütigte, enttäuschte Frau war. Ein Opfer der damaligen Ehescheidungspraxis. Und nun zerrissen sich die Leute im kleinen Ort den Mund mit Unterstellungen. Naja, was wird sie denn schon getan haben? Naja, also dass die so fünfmal geschieden ist, das liegt ja nicht nur an den Männern. Und so. So ging das. Das fühlte sie, das hörte sie, das spürte sie. Sie war einmal ein junges Mädchen, die von einem netten jungen Mann träumte, der ihr Liebe und Geborgenheit schenkte. Und dann kam es, der Papa hatte jemand ausgesucht, ja. Die beiden Väter hatten das miteinander vereinbart und dann kam es zur Ehe. Und ich stelle mir das auch so vor, steht ja nicht in der Bibel, wir haben wenig Informationen über den Zusammenhang, aber ich stelle mir das so vor, dass der junge Mann bei der Hochzeit sagt, ich liebe dich, aber nach der Eheschließung, dann folgte dieser junge Mann dem Klischee, das er zu Hause bei Papa gelernt hatte, nämlich seine Frau zu demütigen. Und dann begann ihre Seele zu bluten. Wer weiß, vielleicht wurde sie aufgrund ihrer seelischen Not manchmal etwas barsch und unleidlich und sie hörte, was bist du für ein Weib? Und weil sie nicht so funktionierte, wie er das wollte, folgte die Scheidung. Dann die zweite Ehe. Wer weiß, vielleicht wurde sie nicht schwanger und die sexuellen Pflichten waren für sie eher eine Tortur als ein Vergnügen, weil sie sich immer wieder als ein Mittel zum Zweck fühlte. Wir wissen es nicht genau. Deutlich aber wird, die Frau kommt mit tiefen Verletzungen und mit einem riesigen Lebensdurst zum Brunnen. Und mit diesen Verletzungen, mit den Enttäuschungen, die in ihrem Inneren brennen, begegnet sie Jesus. Und jetzt lese ich aus Johannes Kapitel 4, zunächst einmal Vers 7. Da kommt die Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Und Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Ich entdecke erstens, Jesus gibt Würde und Wertschätzung. Jesus gibt dieser verletzten Frau Würde und Wertschätzung. Jesus stempelt sie nicht ab und grenzt sie nicht aus, sondern gibt dieser Frau das Gefühl, du bist wertvoll, ein wertvoller Mensch. Wer vom Leben enttäuscht ist, was braucht er denn, um gesund zu werden? Er braucht zunächst Würde und Wertschätzung. Das ist eine ganz wesentliche Grundlage für Heilung von Gefühlen. Denn was durch Entwürdigung und mangelnde Wertschätzung zerstört wurde, kann nur durch Würde und Wertschätzung wieder gesunden. Und jetzt ist die Frage, warum rede ich immer wieder gerne in Predigten von Jesus, von dem auferstandenen Christus, wo wir dann als Christen sagen, Jesus ist nicht nur eine geschichtliche Figur, die vor 2000 Jahren einmal gelebt hat, sondern weil er auferstanden ist, können wir mit ihm in Kontakt treten. Ist er unsichtbar in unserer Wirklichkeit? Warum rede ich immer wieder gerne so von Jesus? Und nimm es für dich persönlich, wie immer deine Verletzungen und Enttäuschungen in dir brennen und bluten. Bei Jesus findest du Würde und Wertschätzung. Nun stell dir das einmal vor, Jesus würde jetzt hier durch die Reihen gehen. Er würde vor dir stehen bleiben. Er würde sich mit seinen freundlichen, liebenden Augen anschauen und würde sagen, es ist gut, dass du hier bist, dass ich dir hier begegnen kann. Es ist gut, dass du da bist und ich freue mich, dass wir die Ewigkeit miteinander gestalten werden können. Ich möchte dich dann in der Ewigkeit begrüßen. Und auch schon hier und jetzt möchte ich, dass dein Leben so hergestellt wird, dass du für andere da sein kannst. Das ist Jesus. Jesus gibt Würde und Wertschätzung. Ich lese weiter von Vers 10 bis 14. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Spricht zu ihm die Frau, Herr, hast du doch nichts, womit du schöpfen könntest? Und der Brunnen ist tief, woher hast du denn lebendiges Wasser? Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, der wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Das ist der zweite Aspekt, den ich hier in unserem Text finde. Jesus ist Quelle für ausgetrocknete Seelen. Ist ja verständlich, Jesus sitzt an einem Brunnen, da geht es um Wasser. Und da knüpft Jesus an und deutet es nun geistlich. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Die Seele der Frau ist wie ein trockener Schwamm. Sie sehnt sich nach Geborgenheit und nach Annahme. Und Jesus zeigt dir, das Wasser für deine Seele, das kommt von Gott. Mit ihm brauchst du Beziehung. Beziehung zu Gott ist gleichsam Wasser für deine Seele. Und das Gespräch zwischen Jesus und der Frau gipfelt schließlich darin, dass die Frau erkennt, Jesus ist der von Gott gesandte Vermittler dieser Beziehung. Er ist der in Israel erwartete Sohn Gottes. Er ist die Quelle. Quelle ist ja etwas, wo plötzlich aus etwas, wo Wasser zum Vorschein kommt. Aus den Tiefen vielleicht oder wie auch immer. Quelle ist der Ort, wo Wasser plötzlich zum Vorschein kommt. Und so sieht auf einmal diese Frau oder erkennt diese Frau, Jesus ist die Quelle des Lebens, das von Gott kommt. Durch ihn bietet Gott mir Beziehung an und damit verbunden Trost, Zuspruch, Hilfe, Geborgenheit. Nun, es ist herrlich, dass wir unser Leben mit anderen Menschen teilen können, menschliche Gemeinschaft erleben können, aber menschliche Gemeinschaft hat immer ihre Grenzen. Ich habe schon manchmal erlebt, dass Eheleute dann ein Problem hatten. Sie hatten so diese Vorstellung, wenn ich verheiratet bin, dann bin ich nie mehr einsam, und erlebten es etwas anders. Und da ist etwas, was viele Leute sich nicht deutlich machen. Es gibt manche Dinge, die menschliche Gemeinschaft nicht leisten kann. Gott hat sich vorbehalten, einen Anteil an Geborgenheit exklusiv zu verwalten. Also das, was Gott uns geben kann und will, das kann ich nicht von Menschen erwarten. Wenn ich es von Menschen erwarte, überfordere ich Menschen. Manche Beziehung geht dadurch kaputt, weil Menschen von Menschen etwas erwarten, was ihnen nur Gott geben kann. Also, das ist wichtig, dass wir das, was nur Gott geben kann, bei ihm suchen und nicht bei Menschen. Damit sage ich nicht, dass Menschen unwichtig sind. Gott will uns segnen, Gott will uns Gutes tun durch menschliche Gemeinschaft, aber er will auch in unserem Leben die Quelle sein für das, was nur er geben kann. Jesus ist die Quelle. Deshalb, Heilung unserer Gefühle, das kann nur gelingen, wenn wir von Gott das holen, was wir nur bei ihm kriegen können, lebendiges Wasser. Und dann zeigt er uns den Weg zu Menschen, macht uns gemeinschaftsfähig in seiner Gemeinde, damit wir auch Menschen um uns haben, die uns helfen. Nach einer Weile des Gesprächs sagt Jesus: Geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete und sprach zu ihm: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast recht geantwortet, ich habe keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Ein dritter Aspekt in unserem Text: Jesus leitet Heilung ein, indem er die wunden Punkte des Lebens anspricht. Da kann man ja die Frage stellen, warum klammert Jesus nicht diesen wunden Punkt ihres Lebens aus? Warum muss er das thematisieren, was in ihrem Leben so schwer ist? Warum? Das ist doch unhöflich, so eine Frage zu stellen. Also wenn man das erstmal so liest, dann spürt man ja geradezu in sich so diesen Schrecken der Frau. Ich soll jetzt meinen Mann, was sage ich denn jetzt? Jesus möchte dieser Frau aber helfen. Nämlich, Jesus leitet Heilung ein, indem er die wunden Punkte des Lebens anspricht. Seelische Verletzungen führen fast immer zu einer komplizierten Schuldverstrickung in unserem Leben. Aus fremder Schuld, die uns möglicherweise angetan wurde, wird häufig eigene Schuld. Und zwar durch Bitterkeit. Und aus der Bitterkeit kommt manchmal Rache in Gedanken, Rache in Worten, Rache in Form von Lieblosigkeiten. Und so entsteht Stück für Stück ein Schuldknäuel aus eigener und fremder Schuld. Und hinzu kommt häufig noch der Effekt, dass Bitterkeit auch die Wahrnehmung oftmals trübt. Die Fehler des anderen, der uns verletzte, die werden auf einmal so riesengroß. Und unsere Schuld ganz klein. Ja? Wie kann Heilung geschehen? Indem wir diese wunden Punkte von Jesus berühren lassen. Und das macht diese Geschichte so deutlich. Jesus hilft dieser Frau. Ich möchte ganz kurz drei kleine Schritte, aus Zeitgründen können wir nicht mehr sagen, drei kurze Schritte benennen in Richtung Heilung. Heilung unserer Gefühle. Erster Schritt, kläre zuerst deine Schuld vor Gott. Kläre deine Bitterkeit, die sich in deinem Herzen vielleicht angesammelt hat. Sag, Vater, vergib mir meine Schuld. Durch das, was mir andere angetan haben, ist das und das und das in meinem Leben geworden. Vergib mir meine Schuld. Im Vaterunser lehrt uns Jesus, Herr, vergib mir meine Schuld. Der zweite Schritt. Vergib dem, der an dir schuldig geworden ist. Vergeben heißt, ich gebe die Anklage gegen den anderen bewusst aus der Hand. Ich höre auf, meinen Schuldner anzuklagen, weder öffentlich noch in Gedanken, sondern ich wünsche ihm Gutes. Kürzlich hörte ich das Interview einer christlichen Sängerin. Sie deutete eine tiefe Enttäuschung durch einen Freund an. Es gab schon Heiratspläne. Sie musste dann aber erleben, dass er sie in einer misslichen Lage allein ließ, sich dann trennte und schon wenige Tage später eine andere Frau im Arm hatte. Sie geriet in eine tiefe Lebenskrise. Bitterkeit und Hass nisteten sich in ihr ein. Sie wurde depressiv. Sie war früher schon einmal magersüchtig gewesen, so bulimiekrank. Ja? Und sie sagte, ich war wieder am Rande dessen. Und dann entschied ich mich aber anders, den Weg zu gehen, den die Bibel uns zeigt, zu vergeben und den Ex-Freund im Gebet zu segnen. Und damit begann, so erklärte sie, ein allmählicher Veränderungsprozess, bei dem allmählich auch ihre Kraft wieder zurückkam und sie wieder das Leben selbst gestalten konnte. Vergebung ist der Schlüssel zu einem versöhnten Leben, nachdem wir Verletzungen erfahren haben. Und dann der dritte Schritt, vergib dir selbst. Bitterkeit ist häufig auch mit Selbstvorwürfen und Selbstmitleid verknüpft. Warum habe ich damals nicht Nein gesagt? Hätte ich doch auf die Mama, auf den Papa gehört? Ja, und so weiter. Zum versöhnten Leben kommen wir nur, wenn wir lernen, uns auch selbst zu vergeben. Natürlich hätten wir das gerne alles ruckzuck. Mit einem Gebet, Herr Jesus, jetzt hilf mir und ich will mir auch selbst vergeben und den anderen vergeben. Machen wir uns deutlich, was wir hier besprechen, ist ein Prozess. Ein Bein, das gebrochen ist und das jetzt eingegipst ist, das ist nicht morgen schon wieder belastungsfähig. Und so ist das auch diesem Prozess der Vergebung, das dauert manchmal Wochen, Monate, vielleicht sogar noch länger. Zum Schluss die Frage, woher nehmen wir die Energie zum Vergeben? Wie war das bei der Frau am Brunnen? Nach einem langen Gespräch geht sie voller Freude und Begeisterung zurück in den Heimatort. Sie lässt den Wasserkrug stehen, weil sie wichtigeres im Sinn hat, als jetzt Tee zu kochen oder Wäsche zu waschen. Die sonst scheue, verletzte Frau lädt andere ein, zu Jesus zu gehen. Was ist in sie gefahren? Welche Kraft hat ihr Leben verändert? Ganz einfach, Christus hat ihr Leben verändert. Die Beziehung zu ihm wirkte Kraft zur Vergebung, zur Überwindung der Bitterkeit, die Würde, die Wertschätzung und Christus selbst wirkte das Wunder. Deshalb laden wir in unseren Gottesdiensten immer wieder gerne ein zu Jesus. Er hat was zu geben, was es in dieser Welt an keiner anderen Quelle gibt. Und zudem lädt er uns in seine Gemeinde ein, in der er durch seinen Geist dafür sorgt, dass andere Menschen Würde, Wertschätzung, Geborgenheit und Annahme leben. Dort hat er auch Menschen, die begabt sind zur Seelsorge. Menschen, bei denen man mal ehrlich sein kann und bei denen man sich mal aussprechen kann. Wir nennen das Seelsorge, um zu helfen, das Leben wieder zu ordnen. Diese drei Aspekte nochmal in Kürze. Er gibt Würde und Wertschätzung. Er gibt Wasser für ausgetrocknete Seelen. Er deckt wunde Punkte auf, damit Vergebung ins Leben kommt. Und bei ihm kriegen wir zugleich die Kraft zum aktiven Vergeben. Gott segne uns dazu. Amen.